das Frauenbild oder was wird von ihnen als Frau erwartet einerseits und andererseits eben, wie geht man mit dem um, dass man viel schafft oder sich stark engagiert für ein Thema oder sehr stark eingebunden ist, auch in der Care-Arbeit zum Beispiel und gleichzeitig eben einfach auch verletzlich und müde ist.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können. Was wünschen wir uns?
Hey, dass ich mich sicher fühle, wenn ich da rauslaufe. Mhm. That's it.
Ich wünsche mir, dass wir es schön haben miteinander und dass wir uns gut fühlen, wenn wir da rauslaufen. Mhm. Und das ist etwas, was Mara und ich immer machen, wenn wir aufnehmen, bevor wir aufnehmen, dass wir unsere Gästin fragen, hey, was wünschst du dir? Wie möchtest du dich fühlen während dem Gespräch, aber auch nachher? Und heute sitzen nur Mara und ich da. Hallo Mara.
Hey, Sarah. Hat man jetzt gemerkt, dass ich noch ein bisschen auf dem Stuhl rumgegumpt bin?
Nein, du kannst gut ein bisschen rumgumpen. Gumpt und rum. Wir sitzen da, wir machen nämlich heute ein Zwischengespräch. Wir nehmen euch ein bisschen mit hinter die Kulissen. Ihr, die uns zuhört, seid 7 Folgen. Wir haben das gestartet, den Podcast, im September und wir haben überhaupt nicht gewusst, interessiert das irgendjemand? Lass da jemand zu? Und jetzt, 7 Monate später, können wir sagen, oh mal, ihr hört zu. Und die Folge ist auch ein bisschen ein Danke an euch da draussen. Weil ohne euch gächte das gar nicht. Und wir schauen mal, was heute passiert, so zwischen uns. Der dritte Stuhl ist mal leer.
Es ist auch so ein Wunsch gewesen, der uns von Hörerinnen entgegengetragen worden ist, dass wir auch mal zu zweiten reden. Und den Wunsch haben wir mega gerne aufgenommen. Es war nämlich auch ein Wunsch gewesen von uns. Mhm.
Und lustig ist, und das ist so, auch ein Grund, wieso ich so wahnsinnig gerne mit dir, Mara, zusammenarbeite, weil es uns immer mal wieder sehr ähnlich ergeht. Mhm. Wir haben den Termin gesetzt für heute und heute Morgen schreibst du mir, hey, ich bin so kaputt, ich weiß gar nicht, ob ich das mag, heute Nachmittag noch aufnehmen. Und ich habe geschrieben, oh Mara, ich fühle dich gerade so, mir geht es gleich.
Und dann haben wir telefoniert.
Genau.
Dann haben wir gemerkt, während dem miteinander reden, tun wir uns gerade zusammensetzen. Mhm. Und die Energie kommt einfach und Ruhe. Das ist schon mega schön auch mit dir. Wirklich, ich fühle mich dann auch immer so verstanden und dass ich so ehrlich darf sein. Ich habe ja viele Teams geschafft, aber das ist immer so ein bisschen das Thema. Wie viel darf man jetzt von dieser vermeintlichen Schwäche zugeben? Mhm. Kann ich jetzt kommen und sagen, hey, heute geht es mir einfach verschissen oder ich habe schlecht geschlafen und weiss gar nicht, was ich heute stand bringe, sondern ja, mit dir geht das einfach und das ist mega schön.
Ja, es geht mir gleich und ich merke, dass eben dann so eine Arbeit, wo wir ja ganz viel rein investieren, also in dem Projekt, wo ihr da zuhört, da steckt ganz viel Herzblut, es steckt auch viel unbezahlte Arbeit drin, viel Engagement, weil wir einfach ganz fest daran glauben, dass Frauenstimmen mehr müssen gehört werden. Und gleichzeitig ist es ja immer so, oder man hat eine Idee, und dann unterschätzt man ein bisschen, wie viel Arbeit es ist.
Gut. Das geht mir aber andauernd so,
ja, genau,
mit dem Podcast.
Eben das meine ich.
Wir sind ja schon so Ideenmenschen.
Genau. Und ich bin ja dann auch so, und bist eben du auch, Mara, das geht schon irgendwie, ja, das machen wir und bringen wir irgendwie an.
Und nachher ist morgen und man denkt so, okay, ich weiss nicht, ob ich schaffe.
Genau. Und ich glaube dann so, dass zu haben miteinander, dass wir eben sagen können, hey, jetzt bin ich müde oder auch es geht mir mal nicht gut. Mich beschäftigen immer wieder so in meiner Arbeit auch die Brücken, die ich teilweise muss schlagen. Und ich merke, durch das, dass du eine Tochter hast mit einer Behinderung und ein Leben, das meinem sehr ähnelt in gewissen Bereichen, nicht in allem. Hast du ein Verständnis? Also ich habe so das Gefühl, wir stehen wie sowieso in den Schuhen von der anderen drin. Und mir ist es jetzt fest so in den letzten 2-3 Wochen so gegangen, also meinem älteren Sohn ist es nicht gut gegangen und ich habe auch viel müssen absagen. Ich bin im Spital gewesen, ich bin irgendwie ganz viel in der Institution gewesen, ich habe ganz schwierige Gespräche geführt und dann so am Abend dann wieder irgendwo auf der Bühne stehen oder eben einen Podcast aufzunehmen. Das ist manchmal ein wahnsinniger so Gap dazwischen, so zwei Welten.
Ja, und das kenne ich ja auch mega gut. Und auf die einen Seite tut es einem ja dann wie auch gut, als Ablenkung oder so zu merken, man hat noch ein anderes Leben als eben nur das, wo du jetzt schilderst im Spital und in der Institution. Und andererseits verlangt es natürlich dann auch viel ab. Und es ist eben andauernde Gratwanderung, was mache ich jetzt und will ich jetzt und ziehe ich wirklich durch und tut mir irgendwie auch gut oder ist jetzt einfach auch nötig, weil man muss ja auch Geld verdienen. Oder man will auch Sachen nicht absagen, weil sie einem einfach wichtig sind.
Ja, weil man auch Verbindlichkeit leben.
Genau, und auf der anderen Seite, für was habe ich die Ressourcen und Kapazitäten und was bedeutet es für die nächsten Tage, Wochen, Monate, was verlangt es mir jetzt ab? Und ich komme ja dann jetzt haben wir ja noch den feministischen Kampftag gehabt, wir haben den Fembasar gehabt, von der Frauenzentrale den Anlass zum 8. März. Und das ist ja immer extrem schön und es kommen ganz viele Frauen zusammen und es ist eine extreme Solidarität spürbar und es gibt einem irgendwo auch eine Energie. Und gleichzeitig habe ich jetzt auch wieder ein paar Mal Begegnungen gehabt, wo die Frauen mir dann sagen, Wie schaffst du das? Und ich könnte das nicht. Oder das ist ja wahnsinnig viel. Und ich komme dann immer so ein bisschen ins Schwanken, ob ich jetzt es gut finde oder nicht, dass man mich dann so wahrnimmt, dass man so viel schafft quasi.
Das geht mir gleich.
Ja. Und ich denke dann auch, es ist ja auch einfach Arbeit, die sichtbar ist. Also man sieht ja immer auch, was ich mache, wenn ein Text erscheint oder der Podcast oder eben man auf der Bühne aufsteht. Und ich bezweifle dann eben auch, ob es wirklich viel mehr ist, als andere leisten. Und dort sieht man aber einfach auch nicht, was sie machen. Oder wenn ich jetzt denke, Frauen, die in der Kita arbeiten oder im Spital oder ins Büro gehen oder ihre Angehörigen pflegen oder bei ihren Kindern sind und Care-Arbeit machen und das nicht andauernd auf Insta dokumentieren, wie ich das mache. Das ist extrem viel unsichtbare Arbeit und viel mehr und vielleicht auch viel strenger, ohne dass ich das abwerten will, oder was wir machen. Aber es beschäftigt mich auch, nicht ein Bild zu produzieren, das einfach noch mehr Druck erzeugt.
Das ist auch ein Grund für das Gespräch heute. Also, dass
Unter
anderem, ja, weil ich glaube, das ist, also eben man sieht ja nur das, was sichtbar ist. Und das Unsichtbare, eben, dass ich stehe dann am Fembasar irgendwie auf Bühne und halte einen Speech. Und was man nicht sieht, ist, dass ich den ganzen Tag in der Institution gewesen bin und dass ich dort im Gespräch brüllt habe. Und das eben wie immer wieder sichtbar auch machen. Ich merke, die Gespräche, die wir geführt haben, jetzt mit diesen 7 Gästinnen, was mich wahnsinnig berührt hat, und zwar bei allen Gästinnen, ist, dass sie das auch zulassen haben. Ohne, dass wir das vorbesprochen haben. Also das
Unsichtbare sichtbar
ja,
zu machen.
Ja, und auch eine Verletzlichkeit gezeigt haben.
Absolut, ja.
Und eine Tiefe gezeigt haben. Und eben auch eine Fassade runtergelassen haben.
Ja, und das ist ja, ich finde, es lädt ja dann auch mega dazu ein, irgendwo die eigene Verletzlichkeit eben auch zu äußern. Und das ist ja dann sowohl in diesen Podcasts entstanden, wie trägt man das dann irgendwie auch raus. Und es ist ja wirklich immer wieder meine Erfahrung, dass es ja, wenn jetzt auch bei diesen verschiedenen Gästinnen, es sind so unterschiedliche Lebenswelten.
Mega!
Und gleich hat es ganz viel drin, wo sie ähnlich empfindet oder wo sie ähnlich beschäftigt. Natürlich sind die einen viel mehr von Erschöpfung betroffen wie andere. die einen müssen viel mehr arbeiten wie die anderen und so weiter. Mhm. Aber so das Frauenbild oder was wird von ihnen als Frau erwartet einerseits und andererseits eben, wie geht man mit dem um, dass man viel schafft oder sich stark engagiert für ein Thema oder sehr stark eingebunden ist, auch in der Care-Arbeit zum Beispiel. Und gleichzeitig eben einfach auch verletzlich und müde ist.
Und dass wir so alle unsere Struggles haben.
Mega fest, ja.
Und ich finde das so wichtig, weil ich erlebe immer wieder, dass die Welt so wahnsinnig Druck hat. Also, wir haben so angefangen, irgendwie über unsere Zusammenarbeit zu reden und ich merke so, dass die Welt mir so Druck hat, dass ich eben diese Struggles darf haben und dass wir uns irgendwie sagen, hey, jetzt mag ich gerade nicht oder jetzt geht es mir nicht gut. Und das ist auch etwas, was ich sonst immer wieder so in Frauengruppen beobachte, wenn das möglich ist.
Mhm.
Dass man einfach da darf, ganz ehrlich, authentisch zugeben, ja, ich auch. Und das irgendwie macht mich unsicher. Und ich habe manchmal habe ich Frauen bei mir in der Praxis, die dann so sagen, ja, du bist ja sicher nie unsicher.
Ah, wirklich?
Ja.
Ja.
Oder du bist ja so, oder du stehst ja so easy auf der Bühne und und du hast sicher nicht so einen ausgeprägten Kritiker. Und dann merke ich auch genau das, was du gesagt hast. Oh, das ist ein Bild, das möchte ich brechen. Mm. Und ich möchte nicht die sein, die irgendwie keine Angst hat. Sondern ich möchte öffentlich auch darüber reden können, hey, ich habe immer wieder eine Scheissangst.
Magst du ein bisschen über das reden?
Auf meine Angst?
Ja, oder so die innere kritische Stimme. Ja. Das würde mich jetzt noch interessieren, ja. Was deine innere kritische Stimme sind.
Also ich glaube, ich glaube am meisten kommt meine kritische Stimme, wenn ich etwas mache, was ich noch nie vorher so gemacht habe. Oder mache ich einen Schritt aus der Komfortzone, dann ist wie klar, kommen wir am meisten, dann bist du auch immer mit Angst konfrontiert. Ich mache sehr viel, immer wieder Riesenschritte aus meiner Komfortzone und habe auch so ein bisschen gelernt, dass sie dann dazugehören. Also ich habe auch nicht mehr den Anspruch, dass sie nicht sein dürfen. Mhm. Sondern ich habe immer so ein bisschen das Bild, also mein Kritiker kommt eh mit. Also ja, auf jede Bühne.
Ja, das ist...
und,
genau, ich habe das Angst. Mega fest so in der Schematherapie
gelernt. Genau. Also ich führe eigentlich immer innere Dialoge mit meinen Persönlichkeitsanteilen. Und die dürfen alle mit. Also ich habe eh so ein bisschen das Bild, dass ich so in einem VW-Büssli auf meinem Lebensweg fahre und alle meine Anteile sitzen so in dem VW-Büssli. Und rauskicken kann ich keinen einzigen. Die gehören alle dazu. Und immer wenn ich so eine Abzweigung nehme oder einen Weg kommt, wo vielleicht irgendwie ein Stein drauf liegt, dann kommt eigentlich der Kritiker, die Angst und weiss auch nicht, wer noch irgendwie führen und will eigentlich Steuer übernehmen. Mm. Und meine Aufgabe ist so ein bisschen, mit denen ein bisschen zu dealen dann.
Das ist ein inklusiveres Bild, als ich kann.
Und aber aus dem Bus raus kann ich keinen rühren. Das geht nicht, ja. Ich gehöre dazu. Weil ich brauche nicht den Kritiker.
Für was brauchst du?
Ich will nie noch jemand ankommen, wenn ich mich nicht mehr hinterfrage selber.
Ja, mega fest. Ja, mega. Das schützt einem aber auch ein bisschen. Hast du das Gefühl, es schützt dich vor dem Abheben dann so ein bisschen, oder wie?
Ich glaube, mein Kritiker, der fordert mich heraus, immer wieder neu dazuzulernen, mich zu reflektieren, mich zu hinterfragen. Und einer meiner wichtigsten Gedanken ist, ich weiss es nicht. Und den wollte ich nicht verlieren. Ich glaube, sonst könnte ich meine Arbeit nicht mehr machen. Weißt du, gerade wenn ein Mensch begleitet ist und so in eine Haltung hineinkommst, ja, ich weiss, was dein Problem ist.
Ja, natürlich, ja, genau.
Und jetzt hast du mich vorne gefragt, ja, wo begegnet dir, also ich kann jetzt ein Beispiel sagen, ich glaube, in meiner Arbeit, dass ich dann so einen Speech halte, wie jetzt für die Frauenzentrale und im Fembazar, und dann schreibe ich den, und ich mache das alles sehr intuitiv, was ich mache. Und weiss eigentlich auch, das ist mein Weg. Und gleichzeitig komme ich immer dann, kommt der Kritiker und sagt, ja, aber also ist das genug gut? Ich meine, hast du mal dir überlegt, was die anderen vielleicht machen? Mhm. Vielleicht ist das viel irgendwie zu emotional oder zu persönlich oder zu wenig, weiss doch auch nicht was, zu wenig gut. Und das begegnet mir immer und immer wieder. Also ist es genug gut? Und dann halte ich dagegen, oder? Das habe ich gelernt. Aber der kommt. Und in der Mutterschaft begegnet er mir auch immer wieder du könntest doch noch mehr da sein und du könntest doch das besser machen und wieso hast du, also hey,
ja
ich weiss nicht, wie es du hast.
Ja, ich finde jetzt eben, ich habe wahrscheinlich ein weniger inklusive Bild verinnerlicht. Vielleicht kann ich ein bisschen davon abschauen. Ich habe ein spannendes Gespräch gehabt mit meiner Schematherapeutin. Sie hat mir damals so ein das Bild mitgegeben, dass die inneren Kritiker innen so ein sind wie die Fliegen auf der Kuh. Die kommen immer wieder und dann sitzen sie so ein bisschen aufs Auge und es nervt. Und man sieht jetzt nicht meine zuckenden Bewegungen. Und wir müssen die einfach ein bisschen wegwedeln. So. Und die gehören aber einfach so ein bisschen zum Leben dazu.
Ja.
Und das hilft, also hat mir schon sehr geholfen. Und jetzt ist es viel mehr in einer Selbstverständlichkeit. Ich habe schon viel weniger die Versagensängste als früher. Mhm. Es gibt ja das sogenannte Imposter-Syndrom.
Mhm.
Also das Versagenssyndrom, wo man sehr stark haben kann, wo es wirklich dann auch pathologisch ist. Und oder einfach mehr oder weniger ausprägt. Und gerade am Anfang, ich weiss noch, als ich das erste Mal im Kaufleute auf die Bühne bin, moderieren, habe ich so stark das Gefühl gehabt von, ui nein, wenn jemand aufsteht im Publikum und sagt, was ist das für ein Scheiß da vorne, wer moderiert so, das geht doch nicht. Oder gerade eben, wenn es sehr, sehr bekannte intellektuelle Frauen sind, wo ich schon sehr stark die innere Stimme höre von, ah, du bist viel zu dumm für das.
Das kenne ich
auch. Du hast nicht studiert, du bist nur eine Buchhändlerin und was hast du jetzt das Gefühl, könntest du da auf und das machen? Und das kostet mich auch immer viel Energie, das dann doch zu machen. Und es gibt mir aber nachher auch mega viel zu merken, als es geht.
Mhm.
Und es wird einfacher, ja. Aber ich merke zum Beispiel manchmal auch noch weniger, oder je länger ich es mache, desto weniger im Kopf, sondern dann wirklich im Körper.
Ja.
Also, dass ich dann auf der Bühne bin und merke, ich zittere wahnsinnig, ich kann mir kein Glas Wasser
das Shaky-Gefühl.
Ja, genau. Mhm. Und nachher entspannt sich der Körper dann mehr.
Mhm.
Und mal auch nach diesen Podcast-Aufnahmen manchmal. Oder? Wir haben ja dann auch so Nachgespräche. Wir hören es ja dann nicht mehr detailliert jedes Mal noch nach.
Es ist ja noch wichtig, aber wir schneiden die Podcasts
genau,
auch nicht. Wir schneiden
Momentaufnahmen
raus. Und das braucht auch Mut.
Ja, und das sind ja immer, und wir skripten auch nicht. Mhm. Und die Gespräche sind nicht, also wir wissen ja nie, was passiert.
Nein.
Und auch nicht, was bei uns selber passiert. Mhm. Und dann ist man so in dieser Wohnzimmeratmosphäre. Mhm. Und manchmal laufe ich dann schon raus und dann kommt so ein innerer Kritiker. Meistens sind es eben dann schon männliche Stimmen. Und so ein bisschen, ja nein, bist jetzt, also ist jetzt schon sehr gefährlich, dass du das jetzt so erzählt hast. Und ui nein, ist jetzt das zu persönlich gewesen? Da bist du ja gar nicht gefährlich dran. Aber es ist mehr so, so eine Angst, die
also
dann entsteht.
Also, wir haben gerade jetzt vor zwei Tagen Jada Kurt aufgenommen. Mhm. Und dort habe ich auch persönliches, eben, ich gebe immer wieder mal persönliches Preis, und da habe ich wirklich auch den Mann angeschaut und gesagt, du, ist das okay, dass ich das so, also was meinst du? Ich habe wirklich gemerkt, eben mein Kritiker ist auch voll gekommen und hat mir dann so gesagt, ui, aber da kommen vielleicht die Leute nicht mehr ins Coaching und so.
Ja, genau.
und ich habe es jetzt auch spannend gefunden, was du gesagt hast mit der Bühne, weil was wir im Fall auch machen, ihr Lieben, die dazu hören,
genau.
Wir gehen die auf die Bühne. Und zwar gehen wir, ich sage jetzt mal zuerst,
auf Bühnen.
Auf Bühnen. Wir gehen ins Kaufleute am 1. September.
Ja.
Und wo wir die Anfrage bekommen haben, war mein erstes kritisches Ding gewesen. Also was wollen wir jetzt dort auf dieser Bühne? Kommt dann da überhaupt jemand? Interessiert das jemand? Und das ist so spannend.
Immer die grosse Angst.
Ja, genau.
Ja, ja.
Und wir freuen uns wahnsinnig, weil wir machen das nicht allein, sondern wir laden drei tolle Frauen ein. Frauen aus unterschiedlichen Lebenswelten. Wir laden ein Maya Ziavont. Oh, sage ich es falsch? Sag ich es falsch?
Sag einfach nochmal.
Maya Ziavontić. Entschuldigung, Maya, falls du das hörst. Ich sage es richtig, wenn du kommst. Ich kann es bis im September noch üben. Podcasterin von Ziva Dillering, Kolumnistin und Journalistin. Dann kommt Andrea Fischer-Schultes, Mama-Boss von Millers. Und Dondin Riesen. Willst du noch etwas sagen zu Dondin?
Ja, die Ondine ist Co-Founder von Ting und ist Coach und betriebliche Mentorin. Und sie redet auch öffentlich über ihre Neurodivergenz und vor allem über ihre ADHS.
Und wir freuen uns wahnsinnig auf den Abend, weil wir haben Lust, eben mit diesen Frauen über ihre Lebenswelten zu reden. Wir wollen, es darf ein bisschen wild sein, lustig, aber auch tiefgründig und vor allem eins authentisch. Mhm. Wir wollen die Gelegenheit bieten, dass Frauen sich können bestärken und verbinden, auch mit dem Publikum. Und wir haben Lust auf echte Frauensolidarität.
Total.
ich glaube, der Vorverkauf, ich weiss gar nicht, wann der Podcast jetzt rauskommt, ob der schon gestartet ist, aber sonst startet er in Kürze. Und dann gehen wir nochmal auf die Bühne, gell?
Ja, schon wir vorher. Gehen im Fall noch am 25. Mai gehen wir ins Karl der Grossen. Mhm. Wo ein Festival wird stattfinden, wo ich mitgestaltet habe. Und das heisst Inkluvision. Das findet vom 23. Mai bis am 25. Mai statt. Und am 25. Mai, Entschuldigung, am 24. Mai gehen wir mit der Mareike
Mara und Kaiser. Ich haben beide mega gut hey, mit Daten.
Also weißt, ich sage dann ja, aber mir Daten kann ich. Also Leute, die mit mir zu tun haben, werden das wissen, dass ich das sage. Ich bin mega gut mit Daten und organisiere, aber es stimmt eben nicht.
Ich finde es so lustig, nur. Wir führen ja beide doppelte Agenda, oder? Das ist so lustig.
Aber es ist jetzt, wir haben es jetzt einmal noch gemerkt, wenn ihr sagt, auch mein Name falsch. Wobei ich habe viel schlechtere Namensgedächtnis wie du.
Siva Divonitsch. Ich muss es nochmal üben. Siva Divonitsch. So.
Siva Divonitsch. Genau. Maya.
Maya. Ich sage einfach
und
Maya.
Mareike Kaiser am 24. Mai im Karl der Grosse. Dort geht dann der Vorverkauf Anfang Mitte April los.
Und für alle, die Mareike nicht kennen?
Ja. Mara? Sie ist Journalistin und Autorin. Sie hat das Buch geschrieben «Alles inklusive» unter anderem oder «Die Leiden der modernen Mutter». Mhm. Alles über Geld, oder?
Ja, genau.
Und ja, sie schreibt sehr viel über auch Solidarität zu Menschen mit Behinderung.
Mhm. Und ich liebe es, ihr auf Insta zu folgen. Mega. Weil sie, ich finde sie einfach wahnsinnig cool, aus ganz vielen Gründen. Also ja. Die sie nicht kennen, tun sie mal ihre Follower auf Insta. Das macht Spass. Und das merke ich auch so jetzt mit all diesen Frauen, weißt du, wo wir schon geredet haben und noch werden reden. Ich freue mich auch wahnsinnig auf unsere noch zukünftigen Gästinnen. Mhm. Weil es ist so ein Reichtum da. Und zwar nicht ein Reichtum irgendwie von Geld, vielleicht auch bei gewissen, aber mehr auch von eben Erfahrungen, von also die, ich habe jeder Folge etwas gelernt für mich.
Ja, also ich auch mega fest. Ich ziehe auch viel aus diesen Gesprächen raus. Mhm. Und ich merke dann auch so, wenn ich im Privaten dann die Frauen zitiere, die bei uns im Podcast waren. Gülschah hat zum Beispiel zu Situationship das und das gesagt. Oder Christina hat erzählt, wie sie sich ein Care-Team gewünscht hätte nach der Geburt von ihrem Kind mit Behinderung und so weiter. Also ich tue sie sehr oft zitieren. Und dich übrigens auch.
Ja, ich dich auch. Und es fühlt sich auch so ein bisschen an, als ob man so zu einer grossen Familie wird. Und das ist irgendwie wahnsinnig schön. Mhm.
Ja, und ich finde schon, ich weiss nicht, wie du es erlebst, aber ich finde, es hat sich in den letzten Jahren schon auch nochmal verändert. Ich meine, Frauensolidarität ist ja ein Wort, wo man jetzt da könnte ein, zwei Stunden nur über das diskutieren, was bedeutet überhaupt Solidarität. Und ja, aber ich finde, es ist wie so ein bisschen, es ist ein, mehr Zusammenhalt, finde ich, spürbar geworden und dass man sich zulassen will. Und dass man aber auch erzählen von sich. Und weniger, jetzt haben wir vorher von Angst geredet, aber ich glaube, auch weniger Angst hat voreinander. Und es sind auch wieder so Sätze, die sich ja in unseren Köpfen so festgesetzt haben, sei das jetzt durch gesellschaftliche Vorurteile oder durch Erziehung oder wo auch immer, wo ich das Gefühl habe, viele Frauen möchten die mehr ablegen.
Ich beobachte auch so den Mut, mehr, eben, dass man die Fassade runterlässt und sich echt zeigt.
Ja, und eben also wirklich eine Freude darin auch spüre. Mhm. Also so, ja, auch eine Art Liebe füreinander. Wo, ah, okay, dir geht es in dem und dem Bereich gleich wie mir. Komm, wir schauen doch, dass wir es zusammen irgendwie besser haben. Und ich kenne im Fall auch noch mal eine Frau, wo es auch noch so geht. Und ich tu dich doch mal bei der melden. Und dann, dann gibt es so ganze Rattenschwänze von zusammenkommen, wo dann, wo etwas wirklich, finde ich, schon irgendwie etwas Grosses spürbar ist.
Mhm. Du hast im Frühling gesehen, du machst das wieder ja mal, gesagt, dass du Hilfe brauchst im Garten. Mhm. Und dann hast du ja einfach irgendwie geschrieben, wer hat Zeit zum... Ich habe mir jetzt schon eingeschrieben, ich komme die wieder rasenmähen. Ja. Es macht irgendwie noch Spass. Und das hat mich auch so berührt, so der Gedanke von Solidarität, dass man sich eben auch bei einer Aufgabe hilft. Mhm. Oder mit dem Tatzelwurm-Prinzip. Sagt man Tatzelwurm? Nicht,
das weisst du, glaube ich, besser.
Ja, oder dass viele miteinander können dann etwas schnell bewirken.
Mhm.
Und dass man eben auch mehr, eben indem man mehr sagt, hey, das schaffe ich nicht. Und mehr auch zeigt, ich bin erschöpft, das geht mir gerade nicht gut. Und eben zulässt, die Verletzlichkeit, kann man eben auch mehr Hilfe bekommen.
Ja, und ich finde eben wie dort drin auch so cool, dass es eben einerseits die strukturellen Diskussionen dann gibt, oder? Also wo man wirklich auch findet, hey, es kann nicht sein, dass so viele Frauen erschöpft sind. Ich meine, es gibt ganz viele Studien, die das belegen. Die Franziska Schutzbach, Soziologin und Genderforscherin, hat sich ja in Erschöpfung der Frauen sehr stark mit dem auseinandergesetzt. Neueste Studie zeigt, dass vor allem junge Frauen wahnsinnig erschöpft sind. Dass dort auch wirklich strukturelle Gründe sind. Also, dass zu viel von uns verlangt wird. Dass wir heute alles eben unter der besagten Hut, die Andrea Janssen ja
gesagt hat, sollten
bringen. Und dort braucht es sicher die Veränderungen, oder, die politisch mega auch stattfinden müssen. Und gesamtgesellschaftlich. Und gleichzeitig eben aber auch für den Moment die Solidarität dann eben schon sehr wichtig ist. Ich sehe sie wie nicht als einzige Lösung, sondern aber ich sehe sie wahnsinnig als wichtig an. Und es ist auch eine Form von Kapital. Also ich meine jetzt nicht, dass ich das nur mache, zum Kapital habe, dass man zu mir in den Garten kommt, zu helfen, weil es ist ja ein Geben und ein Nehmen. Aber gerade auch, wenn man ja oft über die ökonomische Unabhängigkeit, also finanzielle Unabhängigkeit redet, reden wir immer nur von Geld. Und ich frage mich eben auch in all diesen Begegnungen mit den Frauen und in diesen Netzwerken und in diesen Gesprächen, das sind ja alles auch Ressourcen, die wir da also, so irgendwo kreieren.
Das ist eine Beziehung, ist eine riesige Ressource. Also wie?
Und wenn, ich meine, wenn du mit mir in den Garten kommst, dann ist ja das... dann ist das irgendwo auch ein... Also du gibst mir ja deine Arbeit, deine Zeit. Und du bekommst ja dann auch etwas von mir irgendwie, oder? Es ist ja so... Und ich finde eben, dass man immer... Wir reden so viel im Feminismus über die ökonomische Unabhängigkeit und ich finde die mega wichtig. Ich mache jetzt gerade eine rechte Klammer auf, merke, aber irgendwie ist mir das so wichtig.
Ja, das ist gut.
Die finde ich mega wichtig, weil viele Frauen... wie noch müssen überhaupt sich das Wissen aneignen in Bezug auf Finanzen, also ich bin auch immer noch dran, oder nicht können sich trennen, weil sie finanziell abhängig sind, in Altersarmut nachher sind. Und gleichzeitig merke ich aber auch, und das haben wir auch darüber geredet, schon, dass das auch einen mega Druck generiert. Und ich mich dort drin dann schon auch frage, eben, wie kann man dort aber auch eben für andere Sicherheiten zum Teil auch so angehen.
Ja, das ist spannend, weil ich habe das auch immer wieder bei mir in der Praxis, Frauen sich einen wahnsinnigen Druck machen, wegen der Altersvorsorge, die zum Beispiel sagen, sie wären gerne irgendwie noch ein halbes Jahr oder ein Jahr mehr mit dem Kind daheim, aber das gehe ich nicht, wegen der Lücken, die sie dann haben im Lebenslauf und eben wegen der Altersvorsorge. Und ich habe da total gemischte Gefühle, weil ich finde es, wie du, mega wichtig, dass über Geld geredet wird und dass vor allem Frauen anfangen, über Geld zu reden. Aber die kapitalistische Idee von dem eben, es ist einfach, das Wichtigste ist, ganz viel Geld zu verdienen, ganz viel Gewinn machen. Die hinterfrage ich stark. Mhm. Und ich bin in einer Lebenssituation, ich meine, ich bin 45 und ganz ehrlich, ich habe wirklich noch nie viel Geld gehabt. Mhm. Aber ich habe so viel Glück schon gehabt in meinem Leben und so viele schöne Momente. Und ich habe so viele Vorbilder, auch, die das ähnlich gelebt haben, auch ältere Frauen. Und das heisst nicht, dass ich nicht, ich habe total, also Geld ist willkommen und darf kommen, aber nicht um jeden Preis.
Ja, und ich glaube auch, dass man einen Haufen Frauen eben auslässt, zurücklässt, wenn man nur über das Geld diskutiert, weil es einfach sehr viele Frauen gibt, die gar nicht so viel Geld können verdienen.
Ja, eben, also das mein, also eben, ja. Bei mir war es so, ja klar, also ich musste für den Gym da sein und also, es war wie einfach klar gewesen. Und ich bin jung Mutter geworden, das heisst, ich hatte ein sehr Spaß und für mich hat es auch viel mit Wert zu tun, was ist da wirklich wie wichtig. Und Mara hat das nicht jetzt bewusst, du bist jetzt nicht bewusst in das Thema, ihr, aber einfach, wir wollen euch unbedingt dann auf ein Event nämlich aufmerksam machen. Das ist
jetzt
schön.
Das ist schön.
Das hast du eben nicht gescript. Das ist mega schön. Und zwar, du bist auch dort, oder am 1. Juni?
Ja.
Ich auch. Mhm. Also, Mara und ich sind am 1. Juni an der Money Rally von der Frauenzentrale. Das findet im Volkshaus statt, den ganzen Tag. Und was dort toll ist, das ist ein unabhängiger Finanzevent. Also das heisst, es werden keine Produkte verkauft. Also eben, man muss nicht irgendwie in eine Säule investieren oder sonstigen Sparplan ausfüllen, sondern es soll wirklich eigentlich ein Anlass sein für alle Frauen, egal wie voll ihr Portemonnaie ist. Also mit wenig Geld, mit viel Geld, alle sind willkommen. Und es gibt verschiedene Workshops, wo man sich anmelden kann zum Thema Vorsorge, Jugendlohn, Lohnverhandlung. Finde ich ein mega spannendes Frauenthema. Investieren schon ab 50 Franken. Was ich spannend finde, das habe ich mal gemacht, der Umgang mit der eigenen Geldgeschichte. Hast du dich auch schon mit deiner Geldgeschichte beschäftigt?
Ich finde im Fall, das sind dann auch recht krasse innere kritische
Stimmen. Hey, mega krass.
Also, ja. Ja, ich habe mich mit deiner eigenen Geldgeschichte. Mhm.
Mega spannend. Ich habe noch nie entschieden, für welchen Workshop ich mich anmelde. Und die liebe Gülşah ist vor Ort und wird moderieren und unterhalten. Also, das lohnt sich. Ihr findet mehr Infos auf der Webseite von der Frauenzentrale Zürich.
Ich finde, du machst das so gut, wie du das inkludieren.
Nein, ich finde es einfach lustig, dass du jetzt vorne kommst mit dem Geld.
Ich bin aber auch im Fall recht froh, Sarah.
Ich habe da so einen Zettel, wo steht. Ah ja, genau.
Es sind dann wirklich mega, mega coole Anlässe. Das finde ich. Ich freue mich sehr auf den 1. Juni.
Mhm. Und weißt du, welchen Workshop du Lust hast?
Ich glaube, ich muss das mit dem Investieren ab 50 Franken mal angehen. Ist das ein Workshop?
Mhm. Schon ab 50.
Ja, weißt du, weil ich merke so, ich habe ein eigenartiges Verhältnis zu Geld.
Ich auch.
Weil, ja, also das ist jetzt wieder so ein Widerspruch, wie man, eben, ich könnte ja dann bald den Podcast mit Jada Kurt hören und dort komme ich auch ein bisschen mit dem, so die Widersprüche. Also, eben, ich lese total viel über Antikapitalismus, aber ich habe eben schon gerne Geld. Und Jada Kurt hat übrigens auf einem Podium gesagt, wo sie gefragt worden ist, was sie lieber will, Zeit oder Geld. Und sie sagt, eigentlich beides. Und da würde ich jetzt zustimmen. Also, ich kann dann aber auch mit sehr wenig Geld auskommen. Das geht
kann
schon
ich auch.
Ich bin aber einfach wirklich keine Sparerin.
Ich auch nicht.
Und ich merke so, dass ich mir dort vielleicht manchmal ein Ei lege, weil es vielleicht gar nicht so schwierig wäre und weil ich einfach so fest bei mir im Kopf habe, dass Sparen nur für die Reichen ist. Und ich bin nie mit viel Geld aufgewachsen, sondern wir haben wirklich immer einfach so gehabt, dass wir haben können, wie so wohnen und essen. Und Geld war auch ein rechtes Thema gewesen, nämlich in dem, dass wir es nicht haben.
Genau, das war bei mir auch.
Und es ist auch so ein bisschen in meinem Kopf so, eben, du gehörst im Fall nicht in die Liga. Wo du kannst noch sparen und Geld anlegen oder irgendwie.
Das ist etwas für
andere.
Da stehe andere.
Ich mir, glaube ich, wirklich ein bisschen im Weg.
Und das ist, finde ich, wahnsinnig spannend. Ich habe das für mich mal sehr so angeschaut und bearbeitet. Und wieso ich das gemacht habe, ist eigentlich mein Götti, das ist ja mein Onkel. Und der hat mir gesagt, er hätte die Möglichkeit gehabt, ein Haus zu kaufen. Und hat dann gemerkt, wie er total mit alten Glaubenssätzen konfrontiert wird, nämlich, wir sind keine Häuslebesitzer. Wir sind Arbeiter. Ja, oder? Und wie er wieso gemerkt hat, er verbietet sich eigentlich das Haus, das er mega toll findet, dass er das könnte kaufen. Er hat genug Geld gehabt, um es zu kaufen. Und hat dann, ist dann mit dem eben in einem Prozess und hat seine Geldgeschichte angeschaut. Und ich habe mit ihm über das geredet und gefunden, ich will das auch. Mhm. Und hat das dann auch, meine Mami hat, also sie ist ja lange mit mir allein erziehen gewesen. Und ich mag mich erinnern, dass sie mir auch mal gebrüllt hat, wenn sie eine Rechnung nicht hat können zahlen. Und ich wäre so gern, also, ja, ich wäre wahnsinnig gerne in Eiskunst gelaufen, oder? Mhm. Ich habe so von dem geträumt. Und das hat einfach, das hat nicht gelangt. Ich habe auch dann wie eben so das Gefühl, ja, das ist jetzt halt einfach so. Und man kann eben auch zufrieden sein ohne Geld. Und es ist nicht so wichtig. Und dann wie mal anschauen und überhaupt eben mal das Geld anschauen. Und sagen, mol, es ist auch cool zum haben. Und es darf zu mir kommen. Mhm. Und bin ich auch nach wie vor in einem Prozess. Darum freue ich mich auch auf diesen Tag. Und ich finde, man sollte eben viel mehr auch können über Geld reden. Das ist nicht, das ist so ein Tabuthema auch.
Ja, es ist ein mega Tabuthema und auch mit viel Angst verbunden, oder? Wenn du viel hast, sind wahrscheinlich auch viel Ängste drin mit dem, ich darf nicht sagen, wie viel ich habe, sonst nimmt man mich vielleicht in gewissen Themen nicht mehr ernst oder man will plötzlich ganz viel Geld von mir. Also das kenne ich von Menschen schon auch, oder? Wo dann sagen, ja, ich weiss dann gar nicht mehr, wer sind jetzt wirklich meine Freundinnen. Mhm. Und die wenig haben, schämen sich auch.
Kannst du gut Geld annehmen? Also weißt, ich merke zum Beispiel, ich kann das mega schlecht.
Ich kann auch Mühe mit dem.
Wenn jetzt, also es ist mir auch schon in der Familie sogar, also wenn jetzt jemand kommt, also ich habe es jetzt gerade aktuell gehabt, dass mein Bonusmami kam und gesagt, weißt du, Sarah, es wäre einfach gut, wenn du jemanden hättest, der dir hilft putzen. Und lass mich doch das übernehmen.
Ah ja, genau, das ist mega schwierig.
Hey, und ich habe es bis heute jetzt noch nicht angenommen. Ich arbeite daran. Und ich finde das so spannend. Ich weiss auch noch, wo der Jim klein war, bin ich mal mega getriggert worden von einer Mutter, die so Geld gesammelt hat für ihr Kind mit Behinderung, für Hilfsmittel, die sie von der IV nicht bekommen hat. Und ich so, hey, aber so viel Geld irgendwie anzunehmen. Und dann habe ich gedacht, was ist eigentlich mit mir los? Mhm. Wieso triggert mich das so?
Ja, ich habe bei mir schon eine Idee, oder? Es ist auch wieder so ein Glaubenssatz. Mhm. Also es geht dann auch darum, also ich habe das Gefühl, ich schulde dann etwas. Das ist so das eine.
Ja,
und dann, also kommt dann die Person nachher und will auch etwas von mir? Oder es ist es so ein wie wenn du in eine Bar gehst?
Oder denkt sie dann, wenn ich zum Beispiel mir etwas gönne und etwas Neues kaufe oder ein Wochenende neu mache?
Ja, ob das dann noch darfst.
Aha, das kann sie sich jetzt so leisten.
Nein, ich glaube, ich habe mehr so das, eben, wie wenn du in eine Bar gehst und es kommt ein Typ und sagt, ich zahle dir einen Drink, dass du dann sagst, nein, weil du das Gefühl hast, sonst bist du
sonst schon drin,
oder?
Ja.
Genau. Mhm. Also ich habe nicht das Gefühl, nicht wenn wir mir ein Abendessen. Nein, so krass, schon nicht gerade. Aber mehr so ein einfach, nein, lieber nicht. Dann komme ich schon gar nicht in eine Situation, wo ich unangenehm könnte. Und noch fest auch so, dass ich schaffe es im Fall schon selber.
Ich habe das so fest, ja. So selber.
Ich kann es schon selber.
Meine Mami sagt etwas vom Ersten, was ich gesagt habe, selber.
Selber?
Selber.
Ja, ich auch. So lustig. das habe ich nicht gewusst von dir. Meine Mutter hat immer gesagt, ich habe meinen Namen nicht, lange nicht können sagen, sondern habe immer gesagt, Meiert. Und ich habe immer gesagt, Meiert selber.
Ja, ich habe auch immer gesagt, selber. Das ist ja mega lustig, dass wir uns gefunden haben. Zwei selber.
Machen Mara und Sarah selber.
Selber, machen wir selber, Podcast. Und das ist so, und dann habe ich zum Beispiel auch, wenn man ein Kind hat mit einer Behinderung, gibt es ja von der IV eine Hilfe, die heisst grauenhaft, die heisst nämlich
Hilflosenentschädigung.
Und ich habe nicht einmal am Anfang das Geld annehmen. Bei mir geht denn das so weit?
Nein, dort bin ich, im Fall dort hilft mir, glaube ich, auf. Ich bin ein sehr friedvoller Mensch eigentlich. Aber ich kann sehr wütig werden.
Wir reden übrigens mit der Shada Kurt fest auch über unsere Wut.
Ja.
Das war mir dann so ein bisschen unangenehm. Ja.
Sie hat ja das Buch geschrieben, Hass.
Ja.
Ja, nein, ich habe Wut als wirklich krassen inneren Antrieb und wenn es um meine Kinder geht und es geht dort drin, komme ich so in eine sehr wütende Position, wenn sie nicht überkommen, was ihnen zusteht. Mhm. Und darum habe ich das nie gehabt mit der Hilflosenentschädigung. Ja, lustigerweise, oder? Auch Geld erkämpfen für andere. Oder
auch das jetzt, kann ich auch für andere.
Gell? Mhm. Oder jetzt auch strukturell mich dafür, also dass es wirklich auch, also dass es alle überkommen, wo es zusteht, mhm, und dass sich die finanzielle Situation für alle ändert oder verbessert, wo jetzt zum Beispiel eine Behinderung haben oder eine Krankheit oder für die Frauen oder für Armutsbetroffene und so weiter, auch Männer natürlich, das kann ich dann mega gut. Für mich selber, individuell, fällt es mir schwerer. Mhm. Ich habe aber dann schon, ich habe ja lange Führungspositionen gehabt und habe dann im Fall dort schon auch gemerkt, ich habe es dann je länger, je besser können. Es braucht ein bisschen Übung. Auch eben eine Lohnerhöhung fordern zum Beispiel.
Mhm. Aber es ist ja auch für ganz viele Frauen wahnsinnig schwierig, mhm, auch den eigenen Preis so benennen.
Aber es ist ja auch schwierig.
Es ist mega schwierig. Und auch eben so anzustehen und sagen, mal das, was ich leiste, ist das wert? Mhm. Also es ist auch etwas, wo ich immer noch am Lernen bin.
Also ich habe es mega stark gelernt von Frauen um mich herum, wo mich bestärkt haben in dem. Mhm. Also Frauen, die schon viel länger zum Beispiel selbstständig arbeiten wie ich, die auch transparent mit mir über Honorar für Text angefangen haben zu reden oder für Mandat und, oder was auch immer. Und es einen Austausch stattgefunden haben und mich darin dann wirklich bestärkt haben und gesagt, nein, du musst nicht, du darfst wirklich mehr fordern. Weil ich finde, allein herauszufinden, was
schwierig
ist mein Wert.
Mhm. Ist
mega wahr. Schwierig.
Ja. Also ich glaube, ich werde müssen irgendwie all die Workshops, ich muss mich irgendwie klonen und dann muss ich all die Workshops außer den Jugendlohn, das habe ich jetzt fast vorbei.
Mach doch auch noch vor, wenn ich für den Garten einfach für die Money Ready.
Ja, dass einfach so ganz viel mit mir kommen und dann, ja genau, und dann
und zeigt dir nachher, was dort drin stattfindet.
Jetzt gehe ich im Fall schwimmen, Mara.
Ja.
Und wir sehen uns schon bald wieder und ihr hört uns auch schon bald wieder. Und kommt bitte, wir würden uns so fest freuen, ich würde mich auch so fest freuen, euch dann mal im Publikum zu sehen, weil Podcast hat so einen Nachteil. Man sieht die Leute wie nie, die einem zuschauen. Und je nachdem aber, wie hell das Bühnenlicht ist, sieht man dann, aber ich muss eben, das habe ich auch früher einmal schon gemacht, wenn ich auf der Bühne bin, muss immer schnell am Bühnenlicht vorbei und die Leute, also dass ich die Leute sehe, ich finde das etwas mega Schönes. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr kommt, schauen oder eben an Money Rally mit uns über Geld, also mit Geld auseinandersetzen, was auch immer. Ich mache, glaube Umgang mit der eigenen Geldgeschichte.
Ich mache investieren. Tschüss, Sarah.
Ciao, Mara. Ciao miteinander.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale-zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.